Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Sonntag, der 10.5. und ihr hört den Podcast der Kreuzkirche Mainz. Heute sind für euch am Mikrofon Andreas Ullner, Britta Teutsch. Musikalisch wird der Gottesdienst mitgestaltet von Yoshiko, Yukiko, Noah und Roland. Und unser Technikheld ist wie immer Hendrik Leroch. Danke, Hendrik, dass du wieder am Mischpult sitzt und diesen Podcast, ja, schneidest und dafür sorgst, dass am Ende alles passt. Die Predigt trägt heute den Titel »Die größte Überraschung deines Lebens«. Ein sehr passender Titel am heutigen Muttertag. Wo überall kleine Geheimnisse und Überraschungen warten. An der Stelle einen lieben Gruß an alle Mütter, Großmütter, Urgroßmütter und geistige Mütter da draußen. Ja, und wenn Muttertag ist, zeigt uns das ganz deutlich, der Wonnemonat Mai ist in vollem Gange. Der Frühling hat sich dieses Jahr schon von seiner besten Seite gezeigt. Und so wie der Frühling jedes Jahr Hoffnung und neues Leben bringt, kann ich euch berichten, heute ist wahrhaftig ein Sonntag der Hoffnung. Denn wenn es bei euch, während ihr diesen Podcast hört, gerade zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ist, feiert ihr parallel mit der Kreuzkirche vor Ort Gottesdienst. Denn heute ist tatsächlich der erste Sonntag bei uns in den Räumen, an dem wieder Besucher teilnehmen dürfen. Wir feiern live Gottesdienst. Natürlich mit nicht ganz so vielen Teilnehmern wie normalerweise und selbstverständlich unter bestimmten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln, aber hey, wir feiern wieder Gottesdienst von Angesicht zu Angesicht. Andreas, für dich ist das auch ein wichtiger Schritt, oder? Man merkt dir an, wie froh du bist, wieder die Tore öffnen zu können. Wie waren denn die Vorbereitungen?
Grandios, Britta. Die meisten Gottesdienstbesucherinnen werden sich gar nicht klar machen, wie viele Leute da ihr Bestes gegeben haben, damit das möglich wird. Ja, angefangen von einem Hygieneteam, das hat für die Rahmenbedingungen gesorgt, die Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz und unseres Bundes eingehalten, das Haus- und Hofteam, das hat Kennzeichnungen angebracht, Möbel umgestellt, Desinfektionsmaterial besorgt. Fleißige Näherinnen haben Masken genäht, falls Besucherinnen ihre vergessen haben sollte. Das Kommunikationsteam hat ein Anmeldeverfahren entwickelt und umgesetzt und nette Hinweise zum Vorgehen erstellt. Ihr werdet euch freuen über Karlchen, ein netter gezeichneter Kerl, der uns die Grundregeln beibringt. Die Kreuzkirchenpost hat die Informationen transportiert und unsere Reinigungsleute haben den Raum grundgereinigt. Naja, und dann die Vorbereitung. Inhaltlich sind wir beide jetzt ja dran. Auch die Musik wird zu hören sein, wie hier heute. Wir haben Abendmahl vorbereitet. Die Techniker haben die Tontechnik renoviert. Auch die steht bereit. Es kann also wirklich losgehen. Wichtig ist allerdings, auch die Podcast-Gottesdienste wird es weitergeben und auch Gottesdienst Extended, also dieses Videotreffen um 12 Uhr. Anmelden kann man sich für die Live-Gottesdienste normalerweise zunächst einmal. Wenn aber noch Plätze frei sind, wird das jeweils in der Kreuzkirchenpost zu lesen sein, dann kann man gerne auch häufiger kommen. Es kann also wirklich losgehen.
Wow, was da alles so ineinander gegriffen hat in den letzten Tagen und das ist ja so schnell gegangen. Also ich glaube nicht, dass alle Gemeinden jetzt schon heute quasi bereit sind für einen Gottesdienst dieser Art. Also das ist sensationell, was auch die Manpower dieser Gemeinde da auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, das ist ein großer Grund, Danke zu sagen. Das möchte ich an der Stelle tun und einfach auch diesen Gottesdienst heute unter den Segen Gottes stellen. Ja, lieber Vater, ich danke dir für all die fitten Menschen hier in dieser Gemeinde, die schon seit 14 Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um gerüstet zu sein für die Lockerungen der Einschränkungen hier bei uns in der Gemeinde und dass wir jetzt tatsächlich in diesem Moment bereits Gottesdienst feiern dürfen, von Angesicht zu Angesicht, dass wir uns begegnen dürfen in unseren Räumen. Vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast und dass du wirklich auch Menschen befähigt hast, das organisatorisch so umzusetzen. Vielen, vielen Dank. Segne du die Gemeinschaft innerhalb dieses Podcasts heute beim Hören, dass wir dein Wort erleben, verstehen werden, dass wir Impulse bekommen durch dich, Herr. Segne du die Gemeinschaft mit dir. heute an diesem Sonntag. Amen.
Amen. Ja, da ist viel, viel Fröhliches. Gleichzeitig merke ich, dass ich ein bisschen traurig bin heute. Ich muss euch auch eine traurige Nachricht weitergeben. Und zwar ist Winfried Bastian am Mittwoch, dem 6.5. im Alter von 90 Jahren gestorben. Er war von Beruf Bauingenieur, hat große Projekte geleitet. Sein Herzensanliegen war es aber, Gemeinden zu helfen. Und so hat er am Bau und Umbau von Baptistenkirchen, auch in Bochum, die hat er geleitet, er hat seine Kompetenz dort eingebracht, überall wo er konnte. Im Alter zog er in die Nähe seiner Tochter Dagmar nach Mainz und so kam er auch in unsere Gemeinde. Es ist gar nicht einfach, im Alter noch einmal ganz neu in einer Gemeinschaft anzufangen. Er hat es gemacht und er hat sich eingebracht. Mit seinem technischen Verständnis hat er eine große Fotowand erstellt, viele werden sich erinnern. Alle Mitglieder waren drauf, die hing bei uns im Foyer, bis der Datenschutz dem ein Garaus machte. Mir hat das beim Anfang in der Gemeinde sehr geholfen. Er hatte dann in hohem Alter zunehmend mit Krankheiten zu kämpfen. Ich habe ihn bewundert, wie tapfer er immer wieder Behandlungen durchgezogen hat und auch trainiert hat, um seine Beweglichkeit so lange wie möglich zu erhalten. Trotzdem wurde es schlechter mit ihm. Seine Tochter Dagmar hat sich sehr um ihn gekümmert, bis es nicht mehr ging und er für die letzte Wegstrecke von seiner Wohnung in Bretzenheim in das Hildegard von Bingen Seniorenzentrum in Laubenheim zog. Meine letzten Kontakte zu ihm waren telefonisch. Ich merkte, er hat seinen Mut auch in der Corona-Zeit nicht verloren. Jetzt ist er beim Herrn und irgendwie hatte er das gespürt. Und er hatte auch keine Angst. Im Gottesdienst Extended, also dem Videotreffen am Sonntag um 12 Uhr und im Live-Gottesdienst werden wir ein Bild von ihm zeigen, das Dagmar am 26.04. aufgenommen hat. Er winkt uns noch einmal zu, wie zu einem letzten Gruß. Die Beisetzung wird dann am kommenden Mittwoch in kleinem Kreis stattfinden. Ich möchte gerne beten. Und ich danke dir, Herr, für das Leben von Winfried Bastian. Er war fest und tief in dir verankert. Er war da wirklich eine Säule und hat auch viel für dich, für deine Gemeinde, für die Menschen getan. Du hast ihn begleitet, du hast ihn getröstet, du hast ihm immer wieder Mut gemacht, auch wenn es zum Schluss ganz schön schwierig war. Jetzt hast du ihn in deiner Hand. Danke, dass er in dir geborgen ist. Und ich bitte dich, dass diese Geborgenheit und einen festen Grund unter ihren Füßen auch seine Tochter Dagmar und sein Sohn empfinden und wahrnehmen können, dass du alle umgibst, die jetzt traurig sind um ihn. Amen.
Amen. Ja, zum Lebenskreislauf gehören auch Geburtstage und das Älterwerden. Und wir möchten unseren Segen aussprechen an alle Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Und ich habe euch einen Vers ausgesucht aus Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich wünsche euch ein wunderbares, gesegnetes neues Lebensjahr. Letzte Woche habe ich mich zum Angebot des erweiterten Gottesdienstes, Gottesdienst Extended, eingewählt. Schön war es, einige von euch seit langem mal wieder persönlich über den Laptop zu sehen. Dieses wirklich tolle und ausgereifte Angebot, Andreas, liegt dir sehr am Herzen. Warum haben Tamara und du Gottesdienst Extended genau so ins Leben gerufen? Warum sollte jeder sich hier einfach mal einwählen? Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich bisher gezögert habe, dabei zu sein?
Naja, einen Gottesdienst zu hören, für sich Inhalte aufzunehmen, mitzubeten, das ist das eine. Das geht ja auch mit so einem Podcast. Das andere ist, ein Stück auch was wahrzunehmen und auch was beizutragen. Also in diesem Gottesdienst Extended wählt man sich ja in eine Videokonferenz ein. Auch dort gibt es Impulse. Wir haben zum Beispiel auch Abendmahl gemeinsam gefeiert. Aber es ist auch möglich, in kleineren Gruppen dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Das funktioniert erstaunlich gut. Deswegen schätzen wir dieses Format auch sehr. Und wir können noch mal ein bisschen austauschen und noch mal Anteil nehmen aneinander. Das wird jede Woche ein bisschen anders sein. Wir werden das immer weiterentwickeln. Aber es sollen so Formate sein von Gebet, von Austausch, von Abendmahl, vielleicht auch mal für Segnung. Also alles, was uns irgendwie möglich erscheint. Und wir sehen uns mal wieder.
Ja, kann ich genauso bestätigen. So ist es. Und traut euch, lasst euch nicht von der Technik abhalten. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Testet das einfach mal. Die Infos dazu findet ihr auf der Homepage kreuzkirche-mainz.de oder auch in der Kreuzkirchenpost.
Es ist überhaupt eine gute Idee, sich mal mit dieser Videokonferenztechnik zu beschäftigen. Wer da Probleme mit hat, kann gerne mal jemand anrufen, der es kann. Also Georg Siegloch kann das, das können Yoshiko und Yukiko, das können Tamara und ich, das können viele andere. Ihr kennt jemand oder erkundigt euch. Denn es wird noch etwas weiteres geben demnächst. Ab dem 20. Mai, das ist ein Mittwoch, Mittwochabend 19.30 Uhr, soll es alle 14 Tage abends ein Format nehmen, was wir ein Format geben, das wir nennen es Kreuzkirche Digital. Mal Vorträge, die wir dann gemeinsam diskutieren, vielleicht auch mal ein theologisches Glashausgespräch oder eine Bibelarbeit. Wir werden das so entwickeln, dass wir uns auf diese Weise auch treffen können und unter der Woche mal einen inhaltlichen Impuls haben.
Ich glaube einfach, dass durch diese digitalen Möglichkeiten wirklich auch in Zukunft vieles umgesetzt werden kann, was vorher extrem viel Vorlauf brauchte. Wir sprechen jetzt hier über einen Horizont von 14 Tagen, 7 Tagen fast schon nur noch und können ganz schnell einfach mal reagieren und irgendwas anbieten über dieses Medium. Ganz toll, sehr gut. Ja, an einem normalen Gottesdienst würde normalerweise jetzt die Stelle mit der Kollekte kommen. Da das derzeit nicht möglich ist, mit einem Körbchen bei euch allen vorbeizukommen, möchte ich darauf hinweisen, dass das Geben einer Kollekte trotzdem weiterhin möglich ist. Und zwar findet ihr auch wieder auf der in der Kreuzkirchenpost oder auf der Homepage kreuzkirche-mainz.de die Kontodaten, um weiterhin auch gerne die sonntagliche Kollekte zu geben. Ebenso findet ihr dort alle digitalen und analogen Angebote wie unseren Seelsorgedienst, Gebetsdienst und auch die Pfingstgedanken, die Mittwochabende werden dort demnächst starten. Klickt euch einfach mal durch. Sag mal, Andreas, schaust du eigentlich manchmal gerne Bares für Rares?
Ich bin da aus Versehen mal reingekommen und ehrlich gesagt, ich war relativ schnell wieder draußen.
Sag bloß, du kannst also Antiquitäten und Flohmärkten nichts abgewinnen?
Naja, jedenfalls nicht, wenn sie im Fernsehen gezeigt werden.
Ich muss sagen, ich liebe diese Sendung und ich gucke das wirklich gerne auch einfach mal abends über die Mediathek mir an. Besonders interessiere ich mich für Designklassiker und für alte Uhren. Sehr sympathisch an dem Format finde ich die immer wieder auftauchenden gleichen Experten und Händler. Und ich bin mir sicher, viele von euch da draußen schauen Bares für Rares oder haben es schon mal geguckt und kennen auch den einen oder anderen Protagonisten. Da ich öfters bereits in Oberstaufen im Allgäu Urlaub gemacht habe, kenne ich auch ein Geschäft von einem dieser Händler, vom Vorbeischlendern, das Geschäft von Wolfgang. Das ist ein Österreicher, der in Oberstaufen ein Auktionshaus betreibt. Es ist ein Schaufenster voller teurer Antiquitäten, das kann ich euch sagen. Du predigst ja heute, Andreas, unter anderem über das Gleichnis vom Kaufmann und der Perle. Hier geht es um einen Mann, der seinen ganzen Besitz verkauft, um eine unendlich kostbare Perle zu besitzen. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre es, wenn Wolfgang, ein Händler aus Bares für Rares, seinen ganzen Besitz, sein Geschäft und alle Kostbarkeiten in diesem Geschäft verkauft. Das Meißenporzellan, den Schmuck, das Silber, die ganzen teuren Gemälde, um am Ende eine einzelne für ihn so kostbare Perle zu besitzen. Es ist großartig, wie die Gleichnisse aus der Bibel auch heute noch sofort ganz aktuelle Bilder und Assoziationen im Kopf entstehen lassen. Genau dafür hat Jesus Gleichnisse genutzt, oder?
Ja, genau. Jesus hat nicht gelehrt, wie wir das oft tun, also drei Vorbemerkungen, drei Teile, Schlussteil und alles schläft, sondern er hat Geschichten erzählt und den Leuten ist im Kopf und im Herz ein Licht aufgegangen.
Sehr schön. Mir fällt es immer leicht, ja, Predigten von, ja, mit Gleichnissen zu folgen. Das ist wirklich einfach so toll, diese Bildsprache, die da entsteht. Ich bin schon gespannt, was du uns heute in der Predigt mitgebracht hast. Gottes Segen dafür.
Dankeschön. Hast du schon dein Lebensthema gefunden? Also so den roten Faden in deinem Leben? Sigmund Freud meinte, dass wir 40 Jahre brauchen, um unser Thema zu finden und um selbstständig zu werden. Ab 40 geht es dann um Vertiefung dieses Weges. Also offen gesagt, als Seelsorger bin ich mir nicht ganz sicher, ob alle Menschen mit 40 so weit sind. Jesus hat sein Lebensthema mit 30 gefunden. Das Reich Gottes. Alles, was er öffentlich tat und sagte, kreiste darum. Mehr als 100 Mal ist dieser Begriff von ihm überliefert. Die Grundaussage? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Mit mir, sagt Jesus, beginnt eine neue Zeit, die Wende zum Guten. Und er fordert seine Jünger auf, dem nachzueifern. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sagt er seinen Jüngern. Meist spricht er vom Reich Gottes in Gleichnissen. Die zwei kürzesten stelle ich euch heute vor, wobei wichtig zu wissen ist, was Matthäus Himmelreich nennt, ist dasselbe wie Reich Gottes. Als jüdisch geprägter Christ vermeidet er nur das Wort Gott auszusprechen. Die Formulierung Reich Gottes ist überhaupt eine rein jüdische Idee. Römer oder Griechen konnten mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen. Als erstes haben die Propheten in Israel davon gesprochen, erstmalig im babylonischen Exil, kurz nach dem Exil wurde der Begriff weiter tradiert. Es war ein roter Faden im Judentum. Nun, was haben die Propheten ursprünglich damit gemeint? Sie sagten, die Reiche dieser Welt, also die Babylonier, die Sumerer, die Hethiter, die USA, die EU, sie sind alle vom Unrecht gekennzeichnet. Überall gehen die Schwachen leer aus und die Starken gewinnen dazu. Die Welt ist voller Egoismus, Geldgier, Erfolg wird religiös verehrt, der größte Tölpel kann Präsident werden, wenn er genug Geld hat. Die Reiche dieser Welt sind vom Unrecht, Machtgier, Gefühlskälte bestimmt. Die Propheten haben das mit einem knallharten Realismus erkannt. Nun kann man das abfedern. Ein Sozialstaat ist natürlich viel besser als eine Militärdiktatur. Aber wir wissen doch, mitten im Recht wohnt auch das Unrecht. Die Propheten waren da sehr klar. Ihre Diagnose war sogar noch härter. Selbst wenn wir Menschen alles einsetzen, Milliarden mal nicht in Rüstung oder die Autoindustrie, sondern in Entwicklung stecken. Wir haben mit eigenen Mitteln nicht die Möglichkeit, das Unrecht und die Kälte zu überwinden. Den großen Unterschied zwischen reich und arm, gesund und krank, anerkannt und diskriminiert, drinnen und draußen. Wir sind heute vom Frieden und von Gerechtigkeit so weit weg wie die Steinzeit. Wir zerstören die Schöpfung mit unserer Gier. Das hat man übrigens in der Steinzeit noch gar nicht gekonnt. Artensterben, menschengemachter Klimawandel, Wasserverschmutzung. Und wir wissen das alles. Wir sind gebildet, haben Universitäten, studieren Soziologie und Theologie und zerstören systematisch und unaufhaltsam diesen Planeten. Welchen Ausweg haben die Propheten Israels gesehen? Sie haben verkündet, eines Tages greift Gott ein und gründet sein Reich. Und das ist dann natürlich eine Gefahr für die Herren dieser Welt, denn ihre Macht wird bedroht. In diesem Reich werden die Armen nicht die Gelackmeierten sein. Die Armen dürfen sich freuen. Dort wird Gott der Schöpfer mal zeigen, wie man leben könnte, wenn man nach seinem Willen lebte. Die Propheten haben das kommen sehen. Es wird das Reich Gottes kommen. Und Gott wird Gerechtigkeit und Shalom, also umfassenden Frieden, verwirklichen. Wir Menschen kriegen das nicht hin. Zur Zeit Jesu hoffte man im Judentum auf das Kommen dieses Reiches. Es war der hoffnungsvollste Begriff, den es gab. Denn die Situation war denkbar schlecht. Das Land wurde ausgesaugt und unterdrückt von den Römern. Von Pontius Pilatus, dem Statthalter der Römer, sagte man, er kam als armer Mann in ein reiches Land und ging als reicher Mann aus einem armen Land. Was blieb, war die Hoffnung auf das Reich Gottes. Aber wann würde das kommen? Einige sagten, das wird noch 1 bis 3 Generationen dauern. Andere sagten, es steht unmittelbar bevor. Auch Johannes der Täufer war übrigens der Meinung, die Axt ist dem Baum schon an die Wurzel gelegt, hört man ihn sagen. Es steht also kurz bevor. Aber Jesus ist der erste Mensch im Judentum, der gesagt hat, das Reich Gottes beginnt. Das ist schon da. Aber wie genau und was ändert sich? Jesus stellt nun dazu keine steile These auf, sondern erzählt Geschichten. Kurz, präzise, meisterhaft. Er ist ja überhaupt ein Meister der Sprache und labert nicht rum. Er kann wahnsinnig knapp erzählen. Alles Unwichtige, alles, was man sich selbst denken kann, soll man sich gefälligst selbst denken. Jedes der beiden Gleichnisse ist im Griechischen nur ein einziger Satz. Ungeheuer konzentriert, alles auf den springenden Punkt gebracht. Und trotzdem voller Emotionen, anschaulich und lebendig. Matthäus 13. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das war's schon. Jesus hat ja einige Doppelgleichnisse erzählt, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom verlorenen Groschen und verlorenen Schaf, vom bittenden Freund und der bittenden Witwe. Immer 2 Geschichten mit derselben Pointe, parallel erzählt, 2 Fälle, aber doch relativ anders. 2 Varianten derselben Sache, so wird klar, dass es nicht um Rezepte oder Schablonen geht. Der erste Fall: Ein Mann findet einen Schatz im Acker. Es ist ein Mann der Unterschicht, ein Kleinbauer. Der hat keinen eigenen Acker mehr. In der Antike lebten 85-90% aller Menschen in der Unterschicht. 5% sind Oberschicht, die müssen überhaupt nicht arbeiten. Die leben im Luxus, betreiben freie Künste, gehen auf die Jagd, machen sich die Finger nicht dreckig. 5%, ein bisschen mehr vielleicht, sind Mittelschicht. Die müssen arbeiten, aber es geht ihnen sehr gut. Und dann gibt es diese 85-90% Unterschicht. Die haben immer zu wenig. Der Ackerbauer ist auch kein Schatzsucher. Er hat nicht erwartet, dass er überhaupt etwas findet. Er ist praktisch drüber gestolpert. So geht es vielen Menschen. Sie haben Gott gar nicht auf dem Programm. Sie haben keine Antenne für ihn. Sie sagen vielleicht, ich bin religiös völlig unmusikalisch, wie es der Philosoph Habermas ausgedrückt hat. Und trotzdem kannst du ihn finden. Der Pflug deines Lebens bleibt irgendwo hängen. Du schaust nach. Du weißt nicht, wie dir geschieht. Anders der Perlenkaufmann. Er ist Profi. Er sucht ja schon sein ganzes Leben lang wertvolle Perlen. Übertragen wir das? Er ist religiös engagiert. Aber dass er dieses unglaubliche Exemplar dann findet, ist auch für ihn überraschend. Das kann man so nicht machen. Jahrelang hat er gesucht und plötzlich ist es da. Er findet's. Die beiden Typen gibt es. Das macht Jesus mit dem Doppelgleichnis klar. Übrigens, Geschichten von gefundenen Schätzen gibt es viele in der Antike. 30 bis 50 solcher Geschichten nennt Professor Zimmer, von dessen Bibelarbeit ich hier profitiere und die Informationen auch habe. Für uns klingen sie märchenhaft. Aber sie hatten einen sehr realen Hintergrund. In einer Welt ohne Banken und Tresore, da mussten die Menschen ja irgendwie ihr Erspartes schützen. Schon weil die Not so groß war, wurde ja jede Menge geklaut. Im Haus waren die Dinge kaum zu verstecken. Es gab Spezialisten für alle Verstecke. Wenn man es im Boden vergrub, kamen die sogenannten Aufwühler. Es war ja so Lehmboden. Wenn man in den Lehmwänden etwas versteckte, kamen die Klopfer. Die kriegten jeden Hohlraum mit. Im Dachgebälk, da gab es die Bohrer, Spezialisten unter den Dieben. Also wurden diese Wertsachen vergraben. Wohl nicht im besten Acker, sondern irgendwo auf unscheinbarem Grund. Nun konnte es natürlich passieren, dass so ein reicher Mann starb, bevor er seinen Nachkommen den Fundort seines Schatzes mitgeteilt hatte. Das war dann schon dumm. Der Erbe wusste nichts davon. Der bestellte die wertvollen Äcker, die er geerbt hatte, das schmale Handtuch voller Steine wurde verpachtet. Der Pächter pflügte das Land mit einem Hakenpflug, einem Ochsen davor, wie es sie heute noch gibt. Ich habe sie in Äthiopien gesehen. Plötzlich stößt der Pflug gegen etwas Hartes. Das könnte natürlich ein Stein sein. Der Typ flucht, er ärgert sich. Als er sich bückt und nachsieht, bleibt ihm der Fluch im Hals stecken. Er sieht den Rand von einem Krug. Vielleicht auch den Deckel von einer Truhe. Erst ist er völlig von der Rolle, dann dämmert ihm, dass sich sein Leben ab sofort radikal ändern wird. Und da kommt Freude hoch, unkontrollierbare Freude. Nicht für ein paar Stunden oder ein paar Tage, nee, der Wasserstand steigt. Plötzlich wird ihm klar, ab heute habe ich ein anderes Leben. Silbermünzen in dieser Zeit, die waren nicht von Inflation gebeutelt, wie irgendwelche Euros und Dollars. Das Edelmetall war stabil im Preis, selbst wenn es Münzen waren, die schon lange nicht mehr geprägt werden. Das Silber hatte ja seinen Wert. Der Mann weiß also sofort, egal wie alt er ist, dieser Schatz ist viel mehr wert als alles, was ich besitze. Jetzt muss er überlegen, was tun. Der Krug gehört ihm ja nicht. Er gehört dem Besitzer des Ackers. Er kann nicht einfach mit dem Tonkrug oder einer Truhe unterm Arm nach Hause gehen. Als armer Bauer, wo soll er den Reichtum herhaben? Er würde sofort als Dieb verdächtigt. Dann kommt ihm die rettende Idee. Und von da an geht es ziemlich schnell. Der Typ wird richtig energisch. Er vergräbt den sofort wieder. Keiner hat's gesehen. Glück gehabt. Dann geht er nach Hause und verkauft alles, was er hatte. Und kann sich dabei ein Grinsen auf dem Gesicht kaum verkneifen. Alle denken, der spinnt, der Typ. Aber es ist ja gar kein Verzicht. Der Mann ist bester Laune. Seine Familie und Freunde schütteln fassungslos den Kopf. Sag mal, tickst du noch richtig? Keiner versteht, dass er das Wenige, was er hat, auch noch verkauft. Dann geht er zu dem Besitzer des Ackers, der offensichtlich nicht den Schatz kannte, und kauft ihn. Und nach damaligem Recht gehört ihm damit alles, was dieser Acker zu bieten hat und was darin zu finden ist. Jeder Stein und jeder Schatz. Wer das Neue Testament kennt, weiß, in Gleichnissen werden selten Gefühle geäußert. Damit ist Jesus sehr zurückhaltend, ja? Aber hier steht, in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles. Natürlich, das könnte man sich auch denken, dass er sich freut, aber er beschreibt es trotzdem. Das sind ja nie billige Romane mit seitenlangen Gefühlsäußerungen, aber hier steht Freude. Warum? Weil es so wichtig ist. Alles, was der Mann macht, ist jetzt ein Produkt der Freude. Nicht von Zwang, nicht von Disziplin. Der Bauer wird nicht berichten können, wie er mit der Entscheidung gerungen hat, den Acker zu kaufen. Ist das überhaupt eine Entscheidung? Hast du dich für Gott entschieden? Ach, Freikirchler sind manchmal so stolz darauf. Ich bin entschieden oder du musst dich entscheiden. Ja, ja, der Bauer hat sich entschieden, aber wer hat denn das bewirkt? Der freie Wille? Nee, der Schatz. Ohne den Fund des Schatzes hätte sich der Mann nie von seinem ganzen Besitz trennen können. Er hätte nicht loslassen können. Er brauchte ja das bisschen, was er hat. Der Schatz bewirkte die Entscheidung. Und der Mann wird dabei geradezu geschüttelt vor Freude. Alles verkaufen, es kommt jetzt drauf an. Und was er tut, ist das einzig Vernünftige. Das zweite Gleichnis, der Perlenkaufmann. Als internationaler Großhandelskaufmann spielt er in einer ganz anderen Liga. Also der Bauer war Dorfkicker, hier geht es um die Champions League. Perlen sind in der Antike der Inbegriff des Kostbaren und Wertvollen. Also wir wissen, es gibt Gold, es gibt Silber, es gibt Edelsteine, aber Perlen galten als noch wertvoller. Seit Alexander des Großen gab es eine richtige Infrastruktur für Perlenhandel, professionelle Perlentaucher, Händler und so weiter. Kleopatra, auch wieder bei Professor Zimmer gelernt, hatte 2 Perlen größer als 1 Zentimeter Durchmesser, Kaufpreis nach heutigem Wert 40 bis 50 Millionen. Aber Perlen sind nicht nur wertvoll, sie sind schön. Perlenkaufleute waren Ästheten. Und dieser ist sogar ein Profi. Er kennt die großen Basare, er ist ständig auf Reisen, hat internationale Kontakte, er weiß, wie man recherchiert. Aber in dem Moment, als er die Perle sieht, weiß er, die ist es. Sowas kann man nicht planen. Er sagt auch nicht, naja, wird ja endlich Zeit, dass meine Bemühungen mal Erfolg haben. Er ist genauso erstaunt wie der Taglöhner über den Schatz. So viele Basare hat er schon besucht. So etwas hat er noch nie gesehen. Er gerät förmlich in Ekstase und auch er verkauft alles und der hat wirklich was zu verkaufen. Aber auch er macht das ohne Zweifel gern, aus Freude. Es fällt ihm keine Sekunde schwer, er ringt sich nicht schweren Herzens zu einem Verzicht durch, um der guten Sache willen. Er ist so überwältigt von der Perle, dass er nicht anders kann. Verkauft alles und kauft sie. Und so sind sie, diese beiden Geschichten, nur 2 Sätze und trotzdem eröffnen sich dem Hörer 2 Welten. Was verbindet Jesus mit dem Begriff Reich Gottes? Was fällt ihm wohl spontan dazu ein? Vielleicht das, was viele Deutsche von frommen Gemeinden denken? Langweilig, spießig, engstirnig, voller religiöser Zwänge, hochnäsig, ausschließend, sektiererisch? Jesus denkt an ein ganz anderes Wortfeld. Schatz, Perle, kostbar, spannend, überraschend, abenteuerlich. Unerwartet. Das vor allem unerwartet. Wenn du der coolste, der raffinierteste Typ bist, alle Tricks kennst, Gott kannst du nicht berechnen. Gott kommt als Überraschung oder gar nicht. Und der Hochmut vieler Freikirchler, ich habe mich entschieden, seht mal her, da freut sich Gott, aber den können wir getrost stecken lassen. Rechne mit Überraschungen. So redet Jesus vom Reich Gottes. Er war Gott so nah wie keiner von uns, Gottes Sohn, sagen wir. Und er sagt, das Reich Gottes kommt zu dem Taglöhner, der Gott nicht auf dem Programm hatte. Mitten im beruflichen Alltag, beim Pflügen, auf dem Acker, plötzlich stolpert er. Es kommt zu dem Perlenkaufmann, der es nicht fassen kann, was er sieht, obwohl er schon immer gesucht hat. So ist das Reich Gottes. Es gibt ja, ich habe es schon erwähnt, andere Schatzfindungsgeschichten damals. Jesus kannte sie sicher und sie liefen alle nach einem bestimmten Muster. Ein Mann kauft einen Acker oder sein Vater hat ihn schon gekauft, er erbt ihn. Plötzlich findet er dort einen Schatz und wird reich. Merkt ihr den Unterschied? Bei Jesus liegt der Schatz auf einem fremden Acker. Übertragen heißt das, er liegt nicht in deinen Möglichkeiten, nicht in deiner Begabung, deiner Ausstattung, in der Tiefe deiner Person. Er ist nicht Ausdruck deiner Fähigkeiten, liegt nicht auf deinem Territorium, er liegt auf fremdem Grund. Gott ist verborgen, auf fremdem Eigentum. Du weißt noch nicht einmal etwas davon. Glaub nicht, dass du Gott wahrnehmen kannst wie einen Gegenstand. Gott ist keine Tatsache, die du dir ausrechnen oder vorstellen kannst. Du kannst Gott nicht analysieren. Es gibt diese Dimension des Lebens, die du dir nicht einfach erobern kannst. Mir fällt ein, dass große Künstler, Musiker, Wissenschaftler das oft so ausgedrückt haben, dass ihre besten Ideen Eingebung waren. Gott ist verborgen. Aber die Botschaft des Gleichnisses ist, er lässt sich finden. Nicht Kraft deiner Analyse und Rechtgläubigkeit, das kannst du dir abschminken, so findest du ihn nie. Viel besser ist es, bescheiden mit dem fremden, unberechenbaren Schöpfer zu rechnen. Und noch etwas. In beiden Geschichten hat es Jesus so arrangiert, dass der arme Bauer und der reiche Perlenkaufmann alles verkaufen musste, was er hatte. Es ging nicht, sagen wir mal, um ein Drittel oder um die Hälfte des Vermögens. Du kannst mit der Hälfte Gott nicht finden. Ach, ich bin ein ganz guter Kerl, aber ich finde es auch schon wichtig, manchmal zu beten. Irgendwie bin ich auch Christ. Da wird Gott aber beeindruckt sein, dass du so großzügig bist und an ihn denkst. Nein, Gott ist sehr anspruchsvoll. Alles Bisherige versinkt. Nichts ist so kostbar, so wertvoll, so schön wie Gott. Hast du schon mal gefühlt, wie schön Gott ist? Er ist es wert, alles hinzugeben. Nicht als religiöse Neurose, sondern ganz vernünftig. Denn es geht um alles. Es geht um Gott. Und Schnitt an dieser Stelle.
Sehr gut. Kein Hass, gar nichts. Fast nichts.
Ja. Ein paar Mal, ein oder zweimal.
Bisschen trocken auch heute.
Ja, oder? Singular und Plural verwechselt, aber komm.
Okay, wir stellen das jetzt um. Ich würde dann direkt beten.
Ja.
Passt besser. Und dann die drei Lieder in einem Rutsch. Hast du? Ah ja, okay. Ich denke, ich würde dann die Lobpreiszeit einfach einleiten mit einem Gebet und dann die drei Lieder in einem Rutsch. Bist du damit einverstanden, Andreas?
Ja.
Ja. Das heißt, ich bete jetzt, dann würde ich die Lieder nochmal dir ansagen, dass du die nachher richtig einfügen kannst. Und dann gehen wir aber direkt, wenn ich gebetet habe, in die Verabschiedung über. Also nach den Liedern, wenn ich die verlesen habe, machen wir weiter jetzt bis zum Schluss. Okay? Ja, Herr, ich bin berührt davon, einfach erneut zu erfahren, dass du dich von uns finden lässt und einfach auch überraschend in Momenten, in denen wir gar nicht damit rechnen. Du überraschst uns, Herr, und du begeisterst uns und wir ja, können erfahren, was es bedeutet, dich in unserem Leben zu haben, dich zu kennen, Herr, und einfach, ja, wie kostbar es ist, dich, ja, in unser Leben zu lassen und auch mit dir unser Leben zu gestalten, Herr. Ich möchte dir danken, dass du bei uns bist und dass du auch in den letzten Wochen uns gezeigt hast, wie es ist, dich neu zu erleben. Vielleicht auch, weil der Alltag um uns herum stiller geworden ist und wir ja deine Gegenwart ja schneller und deutlicher wahrnehmen können, weil das Ganze drumherum um uns reduzierter ist, Herr. Hilf uns dabei, das in unserem Alltag so zu wahren, auch wenn wir jetzt allmählich uns wieder herantasten an ein bisschen Normalität. Ja, und ich möchte jetzt alle einladen, in die Lobpreiszeit mit einzusteigen, mit den kommenden Liedern, Herr. Genießt die Gegenwart, kommt zu Gott, singt ihm die Lieder zu und ja, nutzt die Zeit, um Jesus wahrzunehmen und kennenzulernen. Lasst ihn in euer Leben. Amen.
it for you. I surrender.
Dann bleibt mir an der Stelle eigentlich nur noch Danke zu sagen an euch alle da draußen, die ihr eingeschaltet habt. Danke an die Technik und die Musiker, die Teil dieses Podcasts waren. Danke Andreas für die Predigt. Schön zu wissen, dass wir als Gemeinde miteinander verbunden sind.
Die Verbindung könnten wir gleich auch nochmal spüren, förmlich. Herzliche Einladung, wer das am Sonntagvormittag hört, der hat die Chance, sich um 12 Uhr einzuwählen. Der Link dazu ist in der Kreuzkirchenpost zu finden. Ein Zoom-Link und ich freue mich auf euch. Ich möchte diesen Podcast abschließen mit einer Segensbitte und dieser Segen wird dann auch nochmal gesungen. Herr, segne uns und behüte uns, ist unser letztes Lied. Ich schlage vor, dass ihr einfach auch dazu aufsteht. Ich denke, das ist eine Geste des Respekts auch Gott gegenüber. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Amen.